Stell dir vor, du wirst als junger Unternehmer Multimillionär und entscheidest dich, dein Vermögen aufzugeben. Und zwar nicht aus Zwang, sondern aus Überzeugung. Genau das ist die Geschichte meines heutigen Gastes.
Der Utopia Podcast.
Willkommen im Utopia Changemaker Podcast. Mein Name ist Martin Tillich und ich spreche heute mit Sebastian Klein. Sebastian hat seinen persönlichen Reichtum natürlich nicht ohne Plan hinter sich gelassen, sondern um sich für etwas einzusetzen, das er für viel wertvoller hält, nämlich eine bessere Zukunft. Er ist heute Autor, Unternehmer und Vordenker für eine neue Arbeitswelt, eine, die Sinn stiftet, Menschen stärkt und nicht nur nach Profit strebt. In seinem aktuellen Buch Toxisch Reich erzählt er von seinem persönlichen Werdegang und zeigt auf, warum extremer Reichtum eine Gefahr für Demokratie und Klima ist und wie wir das ändern können. Über all das werden wir heute sprechen. Willkommen Sebastian, schön, dass du da bist.
Hallo Martin, freut mich sehr.
Du bist ja aktuell dabei, dein Buch Toxisch Reich zu promoten. So sieht es zumindest auf deinen Social-Media-Kanälen aus. Deshalb frei rausgefragt, was würdest du, weil das Ganze ja auch anstrengend werden kann, was würdest du denn heute lieber tun als Robbenranger an der Ostsee, Robben schützen oder hier im Podcast über gefährlichen Reichtum, Ungleichheit und Demokratie sprechen?
Ja, genau, das habe ich im Buch erwähnt, dass ich mal in so einer Übergangsphase, wo ich ein bisschen orientierungslos war, mich als Robbenranger beworben habe und leider nicht genommen wurde. Wer weiß, wie mein Leben sonst heute aussehen würde. Ich würde natürlich immer noch sehr gerne mit Robben arbeiten, aber ich muss sagen, ich bin mit meiner Arbeit aktuell auch sehr zufrieden, fühlt sich auch sehr sinnvoll an.
Ich habe den Robbenranger natürlich deshalb rausgepickt, weil du damit im Buch einen interessanten Wendepunkt in deinem Leben markierst. Würdest du unsere Hörerin kurz dahin begleiten, vielleicht so ab deinem Studium kurz zusammengefasst, was dich bis zur Bewerbung zum Robbenranger gebracht hat?
Ja, gern. Also ich habe Psychologie studiert, fand das richtig toll, habe da auch sehr viel Freiräume gehabt, irgendwie alles Mögliche schon auszuprobieren, habe auch in dieser Zeit schon gedacht, dass ich mal Gründer werden will und habe dann aber nach dem Studium, das war dann so mitten in der Finanzkrise, weil ich ein Angebot hatte von einer Strategieberatung, habe ich das erstmal angenommen und dachte, das ist so mein nächster Ausbildungsschritt. Ich wusste schon, dass ich da jetzt nicht auf Dauer glücklich werde, aber habe das so als Schritt gesehen, um dann vielleicht gründen zu können. War dann ziemlich schnell schon ziemlich frustriert von diesem Job und habe nach 15 Monaten gekündigt, weil ich es wirklich übel fand. Und habe dann gedacht mit einem Freund zusammen, wir werden jetzt sehr schnell sehr reich und wir haben kühlende Halstücher versucht zu verkaufen einen Sommer lang, sind damit keine Millionäre geworden, auch wenn wir das erst dachten. Und danach ging dann irgendwann Blinkist los. Das war auch schon so ein Projekt, wo ich länger schon immer so lose dran gearbeitet hatte. Aber in dieser Zwischenzeit zwischen erster Versuch, Millionär zu werden, gescheitert und dann die Gründung von Blinkist, hatte ich so eine Phase, wo ich mich nicht nur als Robbenranger auch überlegt habe, mich als Fahrradkurier zu bewerben. Das war mir dann aber doch ein bisschen zu prekär. Und dann ist es Blinkist geworden.
Genau, und nochmal kurz rückgefragt, das ist eine markante Stelle im Buch zu der Zeit, in der du als Unternehmensberater tätig warst. Ich habe das Zitat mitgebracht, du hast geschrieben, das Geld fühlte sich an wie Schmerzensgeld. Das fand ich sehr prägnant. Kannst du das nochmal näher beschreiben?
Also ich habe mich in diesem Job extrem unfrei gefühlt. Also es hat sich so nach kompletter Fremdbestimmung angefühlt und war es letztlich auch, muss man sagen. Und also damals war es so, da hat man als Job-Einsteiger so 70.000 brutto verdient. Ich glaube, inzwischen sind es eher 100.000. Ist ja ein bisschen Zeit vergangen seitdem.
Oh ja.
Was sich erstmal irgendwie toll und viel anhört. Aber wenn eine Firma versucht, 100% deiner Arbeits- und Lebensenergie zu vereinnahmen und gleichzeitig auch jemand anderes, damit, dass er dich für ein paar tausend Euro am Tag an Kunden verkauft, noch viel mehr Geld verdient, hat sich ehrlich gesagt jetzt nicht wie so ein besonders guter Deal angefühlt für mich.
Ja, verstehe ich. Dann, wie du sagtest, kam Blinkist. Für die Leute, die das nicht kennen, wahrscheinlich werden es die meisten Hörerinnen und Hörer kennen, die App, ne, die Sachbücher kurz und bündig zusammenfasst. Ich habe ich weiß nicht mehr, welches Medium das war. Ich habe gelesen als Reaktion auf dein Buch, es ist ein kurzes Buch. Das fand ich sehr nett. Ja, und mit Blinkist, mit dem Verkauf, bist du tatsächlich Multimillionär geworden.
Genau, also da hatten wir Glück. Und also man muss auch sagen, die ganze Geschichte ist ja, wir haben das dann 2012 gegründet. Es gab so eine gewisse Zeit vorher auch schon, wo ich und teilweise auch ein anderer ein bisschen daran gearbeitet hatten. 2012 gegründet, auch direkt die ersten Investoren dazu geholt. Und genau, Investoren in dem Fall müssen wir nicht gendern. Und 2016 bin ich dann schon operativ ausgestiegen und habe dann auch noch weitere Unternehmen gegründet und konnte dann in den Jahren danach ein paar Mal schon Anteile verkaufen. Also da gab es dann schon in Finanzierungsrunden die Möglichkeit, dass ich die erste Anteile verkaufe. Und 2023 wurde die Firma dann komplett gekauft von einem australischen Unternehmen. Und da mussten wir dann quasi alle unsere Beteiligungen verkaufen.
Und dann hast du irgendwann beschlossen, das beschreibst du in deinem Buch auch echt schön, finde ich, dass du den allergrößten Teil deines Reichtums aufgeben willst.
Genau, also das hatte natürlich eine gewisse Geschichte und die war für mich ungefähr so, dass ich wirklich war so bis Mitte 30, also in dieser Beraterzeit hatte ich dann zeitweise auch mal mehr Geld, als ich ausgeben konnte und habe gespart. Diese Ersparnis habe ich dann aber sofort natürlich wieder in neue Ideen, in dieses gescheiterte Startup mit den Halstüchern hatte ich dann zum Beispiel meine Ersparnisse aus der Beraterzeit gesteckt und war dann, weil wir bei Blinkist uns immer auch ein wirklich sehr niedriges Gründergehalt bezahlt haben, so bis Mitte 30 eigentlich immer total pleite und auch verschuldet. Und habe dann, als ich zum ersten Mal Anteile verkauft habe, hatte ich dann ein paar hunderttausend Euro auf dem Konto. Das hat sich dann wirklich ganz anders angefühlt und für mich auch wirklich gut. Also es war auf einmal von so einem Mangel, so ein Gefühl von Sicherheit und Geld ist auf einmal kein Hinderungsgrund mehr für Dinge. Und dann mit dem nächsten Verkauf hatte ich dann auf einmal 1 Million ungefähr und dann eben beim kompletten Verkauf der Firma eben noch mehr. Und auch in der Zeit dazwischen habe ich dann ja wieder investiert und versucht auch das Geld zu vermehren mit anderen Aktivitäten und habe einfach beobachtet, was es mit mir macht und hatte auch den Eindruck, dass so das genug Geld zu haben wirklich was Positives mit mir gemacht hat und dass aber dieses zu viel Geld zu haben mit mir, mit meiner Persönlichkeit und auch meinem Leben überhaupt nichts Positives mehr gemacht hat. Und ich hatte eben parallel dazu auch mich mit der Ungleichheit in Deutschland beschäftigt, die ja wirklich extrem ist. Und hatte dann so eine Phase, wo ich immer darüber gesprochen habe, Mensch, Ungleichheit ist ein Problem. Gleichzeitig bin ich immer reicher geworden. Ja. Habe dann irgendwann gemerkt, so Mensch, du bist ja Teil dieses Problems, über das du redest. Und habe dann gemerkt, okay, ich kann ja auch Teil der Lösung sein und versuchen, meinen Teil dazu beizutragen.
Danke dir für die Zusammenfassung. Ich habe im Vorfeld unseres Gesprächs mit ein paar Leuten darüber gesprochen, dass ich mit dir sprechen werde und was deine Geschichte ist. Und die häufigste Reaktion war eigentlich, also auf den Fakt, du hast den Großteil deines Reichtums abgegeben, aufgegeben, deinen privaten. Krass. Ich glaube, das hätte ich nicht gemacht. Und das waren ja trotzdem, die Leute, mit denen ich gesprochen habe, waren trotzdem Menschen, von denen ich sagen würde, das sind total gute Menschen, die auch den Gemeinwohl definitiv ein Wert ist. Sag mal, wie schwer war es für dich tatsächlich, deine Unterschriften unter die entsprechenden Formulare und so weiter zu setzen?
Also es war natürlich ein längerer Prozess und dieser Prozess ging auch letztlich über Jahre. Also ich habe jetzt bei meinen letzten Gründungen schon die Unternehmen in Verantwortungseigentum gegründet, was ja auch bedeutet, dass man als Gründer schon von Anfang an sagt, ich kann hiermit nicht unendlich reich werden. Und auch als ich das dann das erste Mal mit neuen Narrative gemacht habe, war das so ein Prozess, das wirklich mal zu überlegen. Was heißt das denn für mich? Ich finde es irgendwie insgesamt positiv, aber muss mich natürlich auch damit auseinandersetzen, was es dann heißt, dass ich jetzt nicht irgendwann diese Firma verkaufen und da riesig viel Geld rausziehen kann. Das heißt, ich habe mich über viele Jahre schon damit beschäftigt und habe das natürlich auch immer wieder mal, also ne, man schwankt ja auch in seinen eigenen Entscheidungen. Ich hatte natürlich auch mal Tage, wo ich dachte, Mensch, eigentlich wäre es total toll, sehr reich zu sein, weil dann kann ich dies und jenes mit dem ganzen Geld tun. Es hat für mich aber überwogen einfach dieser Eindruck, nee, ich will vor allem, wenn ich mal alt bin, zurückgucken und sagen, ich habe mein Bestes gegeben und auch versucht, dazu beizutragen, dass diese Gesellschaft und die Welt auch in Zukunft noch lebenswert ist. Und ich will nicht riskieren, mit 80 da zu sitzen und ein Riesenvermögen angehäuft zu haben und dann zu denken, Mensch, hätte ich doch damals dieses Geld anders eingesetzt und für andere Dinge zur Verfügung gestellt. Also das war so meine Überlegung. Und ich glaube, dass viele Leute sagen, krass, das hätte ich nicht gemacht. Es hat natürlich auch was mit so einem, also Menschen haben ein unterschiedliches Gefühl von Sicherheit. Wie viel brauche ich, um mich sicher zu fühlen? Ich habe halt für mich gemerkt, ich brauche nicht so wahnsinnig viel, um mich sicher zu fühlen und abgesichert zu fühlen.
Verstehe. Trotzdem, ich finde es auch total bemerkenswert. Du hast eben neue Narrative angesprochen für auch die Hörerinnen und Hörer, die das Magazin nicht kennen. Letztlich geht es darum um New Work, was ich im Intro auch angesprochen habe. Ne? Da habe ich dich als Vordenker für eine neue Arbeitswelt auch bezeichnet. Das ist da eigentlich euer Auftrag. Magst du da vielleicht noch 3, 4 Sätze einordnen sagen?
Voll gern. Also ich hatte ja vorhin schon erzählt, ich habe diese Beratererfahrung, wirklich eine sehr fast schon traumatische Arbeitserfahrung, weil ich das wirklich übel fand, wie da auch mit Menschen umgegangen wurde und also nicht nur mit mir, auch mit anderen natürlich. Und habe dann bei Blinkist, na, so viel Spaß gemacht hat und so toll das war, habe ich schon auch gemerkt, okay, jetzt in so einem jetzt erstmal ein Startup zu bauen, das das Ziel hat, verkauft zu werden und Leute reich zu machen, hat natürlich auch eine eigene Dynamik, das jetzt auch nicht immer hundertprozentig dazu passt, vielleicht den Menschen in den Mittelgrund stellen zu wollen. Das heißt, als ich aus Blinkist rausging, war das eigentlich meine große Frage, wie kann man eigentlich Organisationen so bauen, dass sie den Menschen dienen, auch der Gesellschaft dienen. Und dann damals, das war so 2016, 17, war dieses Thema New Work, irgendwie andere Arten von Organisationen, war, also in Berlin konnte man da sehr schnell alle Menschen kennen, die sich damit beschäftigt haben. Das war nämlich nur eine Handvoll. Mhm. Und mich hat das ein paar Jahre lang total fasziniert und begeistert, da jetzt mich tief einzugraben und was Neues zu machen. Erstmal habe ich dann in diesem Bereich auch wieder Beratung gemacht und Trainings mit The Dive zusammen, eine Organisation, die ich dann später auch mit anderen zusammen als GmbH gegründet habe. Und daraus ist dann neue Narrative entstanden, weil wir irgendwann gemerkt haben, Mensch, diese Inhalte, wie lassen sich Organisationen transformieren, die können wir auch als Content ganz vielen Menschen zur Verfügung stellen und nicht nur in Trainings und Beratung dann immer Einzelnen.
Und das Ganze ist wahrscheinlich während der Pandemie und kurz nach der Pandemie nochmal zu einem viel größeren Thema auch für euch geworden.
Genau, das ist auch ein wichtiger Punkt. Also wir haben neue Narrative dann 2019 ausgegründet, 2020 in Verantwortungseigentum überführt, waren da, glaube ich, 5 Leute und dann kam Corona. Das heißt, wir haben die ganze Organisation eigentlich in so einer Zeit auch gebaut, wo man sich noch nicht mal wirklich treffen konnte. Das war für mich eine sehr prägende Erfahrung, weil ich vorher immer dachte, man kann gar nicht mit Menschen arbeiten, die man nicht manchmal auch sieht. Und dann habe ich Leute eingestellt und die ersten Jahre später zum ersten Mal persönlich getroffen. Ja. Kennen wahrscheinlich viele diese Erfahrung aus der Zeit. Genau, und wie du sagst, natürlich wurden viele dieser Fragen, wie lässt sich Arbeit anders organisieren, wurden in dieser Zeit wichtiger, weil Remote-Arbeit, was ja damals quasi die Default für fast alle wurde, ist natürlich viel einfacher, wenn man sich explizit und reflektiert mit seiner Arbeit auseinandersetzt. Also sich fragt, wie arbeiten wir eigentlich zusammen? Ist viel einfacher, wenn man da, also Remote-Arbeit ist viel einfacher, wenn man Energie aufwendet, um zu reflektieren, wie arbeiten wir eigentlich zusammen.
Lass uns doch mal zu deinem Buch kommen und zu deinem, ich sag mal, zu deinem Hauptthema, Toxisch Reich. Die Grundthese des Buches, die du auch im Untertitel benennst, heißt Extremer Reichtum gefährdet unsere Demokratie. Kannst du das kurz und bündig zusammenfassen?
Also vielleicht als Kontext, das, was du gerade als Untertitel zusammengefasst hast oder wiedergegeben hast. Ich hatte mir das tatsächlich auch als Frage gestellt, mit dem Buch das zu beantworten. Und was ich nicht wissen konnte, ist, dass dann im Grunde, als das Buch fertig war, auf einmal Elon Musk und Donald Trump der ganzen Welt beweisen, dass extremer Reichtum eine ganz massive Gefahr für die Demokratie ist. Also ich glaube, viele Leute haben sich das vielleicht vor einem halben Jahr noch nicht gefragt und fragen sich es jetzt aber auch. Genau, und für mich war die Antwort auch ganz klar ja. Also unsere demokratische Grundordnung setzt eigentlich voraus, dass, also erstens mal setzt die voraus, dass alle die gleichen Rechte und Möglichkeiten haben. Und die setzt aber auch voraus, dass die Unterschiede nicht so groß sind, wie sie jetzt gerade sind. Und mit Unterschiede meine ich Vermögensunterschiede. Weil was wir jetzt gerade haben, ist ja, ein großer Teil der Bevölkerung hat überhaupt kein Vermögen. Und einige wenige haben so viel, dass sie direkten Einfluss auf Politik nehmen können, auf gesellschaftliche Diskussionen, auch auf Medien und so weiter. Und das führt dazu, dass die Demokratie, wie sie eigentlich gedacht ist, so nicht funktionieren kann und dass dadurch auch viele Menschen dann diesem demokratischen Versprechen misstrauen und dadurch auch anfälliger werden, dann antidemokratische und extremistische Parteien zu wählen, was ja auch wieder das ganze Demokratieprojekt gefährdet.
Ja, zum Punkt der Vermögensverteilung, das hast du dann in deinem Buch schön ausgeführt und da stimme ich total zu. Man geht mit seinem Alltagsverstand da ein bisschen naiv ran und denkt, naja, es ist irgendwie so eine Normalverteilung. Es gibt ein paar sehr reiche, ein paar sehr arme Menschen und dazwischen irgendwie eine Mittelschicht, der es so ganz gut geht, natürlich mit Differenzierung. Aber es ist ja eigentlich ganz anders. Hast du Zahlen im Kopf?
Na klar. Also im Buch versuche ich das ja mit so einem fiktiven Dorf zu veranschaulichen. Ein Dorf mit 1000 Leuten, wo dann ein einzelner Mann ein Fünftel von allen besitzt, also so 20%, vielleicht auch ein bisschen mehr. Wir wissen es nicht genau, weil es keine offiziellen Vermögensstatistiken gibt. Also das 0,1%, da wo Leute dann wirklich sehr, sehr reich sind, besitzt in Deutschland mindestens ein Fünftel von allem. Das finde ich ist eigentlich so, also das ist für mich somit die wichtigste Zahl. Und auf der anderen Seite natürlich die Zahl, dass ungefähr die Hälfte der Bevölkerung praktisch gar nichts besitzt, also in Summe nur 2 oder 3%. Und das sind quasi 500 Menschen, die diesem einen Mann gegenüberstehen, der dann ein Fünftel besitzt und die anderen besitzen irgendwie nur 2%.
Einen dieser Männer hast du ja eben schon benannt. Lass mich mal entgegenhalten, wie man typischerweise deinen Argumenten entgegenhält, ohne dass es meine Meinung ist. Man sagt ja auch gerne, wir sind doch eine Leistungsgesellschaft und jeder, der möchte, der könnte doch, ich spitze zu, könnte doch so viel arbeiten, dass er es mit ein bisschen Geschick, Verstand und vor allen Dingen viel Leistung zum Reichtum schafft. Das ist aber Quatsch, sagst du.
Genau, ich glaube, das ist eine Erzählung, mit der viele von uns aufgewachsen sind. Ich auf jeden Fall auch. Diese Leistungsgesellschaft, jeder kann es schaffen, jeder seines Glückes Schmied. Und wenn man sich dann aber mal wirklich mit den Zahlen und Fakten beschäftigt, merkt man ja, Deutschland ist keine Leistungsgesellschaft. Wir sind eigentlich eine Erbengesellschaft. Also gerade beim Vermögen geht es vor allem darum, wo wird man reingeboren und überhaupt nicht darum, was man leistet und macht. Und gleichzeitig ist natürlich dieses Argument der Leistungsgesellschaft immer, also es ist halt sehr nützlich für die, die sehr viel haben und die sich die Diskussion vom Hals halten wollen. Und was ich daran aber auch so schlimm finde, ist, dass das natürlich auch sehr viel Scham und Schuld denen zuschiebt, die es nicht geschafft haben. Nur deswegen können wir diese schrecklichen Diskussionen führen, dass wir uns über Bürgergeldempfänger und Migranten empören und irgendwie uns ausdenken, dass die zu viel Unterstützung bekommen, was ich wirklich, das ist dann ein Armutszeugnis im wörtlichen Sinne, wenn eine Gesellschaft bei den Schwächsten die Schuld sucht. Genau, und also war mir auch nicht klar, aber diese Erzählung von der Leistungsgesellschaft, wie auch ein paar andere Erzählungen, das sind halt in dieser neoliberalen Zeit, in der wir leben, sind Erzählungen, die ganz bewusst in die Welt gesetzt wurden, um diese Gesellschaftsordnung mit einer extremen Ungleichheit zu stützen und zu stabilisieren. Und einen Teil meiner Arbeit sehe ich auch darin, das zu hinterfragen und auch Alternativen anzubieten. Also meine Arbeit, aber es machen natürlich auch ganz viele andere. Mich hat zum Beispiel Martina Linatas, die auch jetzt im nächsten Buch zu Ungleichheit veröffentlicht hat, hat mich auf dieses Narrativ der Leistungsgesellschaft in einem Gespräch mal gestoßen. Vorher hatte ich das selber auch gar nicht auf dem Schirm.
Nochmal zur Leistungsgesellschaft oder den Leistungsträgern. Du kritisierst ja auch ganz gerne den Bundeskanzler in spe. Ich verfolge das ganz gern auf LinkedIn. Erstmal auch, mir gefallen deine Grafiken immer wahnsinnig gut. Ich finde, das hat ziemlich Charme. Ich habe gerade eine vor mir liegen. Da guckt mich Friedrich Merz an. Neben ihm ist ein Geld ein bisschen aufgefächert und du guckst hinten raus in deinem typischen Stil und gibst ihm das Zitat. Nicht ihm, sondern den Leuten, die das lesen. Männer wie Merz halten sich selbst für Leistungsträger, aber da liegt ein Missverständnis vor. Kannst du das kurz mal präzisieren, wie du das meinst?
Ja, erstmal Kudos für die Grafiken an Falk Luis, der die immer macht. Also die mache ich nicht selber. Also dieser Begriff des Leistungsträgers ist einer, über den ich mich wirklich sehr viel aufregen kann und der, also den auch viele von uns, glaube ich, unhinterfragt reproduzieren, wenn der eben gebracht wird von konservativen Politikern. Und es sind eigentlich zwei totale Gegenpole. Also meistens gemeint, wenn jemand wie Friedrich Merz von Leistungsträger spricht, dann sind das Männer, die viel Geld haben und na, dieses Geld vielleicht dann irgendwo rein investieren, ob es jetzt ein Erbe ist oder ein fettes Gehalt. Und wenn wir aber mal hingucken, was ist eigentlich Leistung in dem Sinne, dass unsere Gesellschaft die braucht, um zu funktionieren, dann landen wir auf einmal ganz viel bei Jobs, die überhaupt nicht gut bezahlt werden und keine ökonomische Wertschätzung bekommen. Wir haben das ja in der Corona-Krise alle gesehen, welche Jobs systemrelevant waren und die meisten, die sehr viel vom ökonomischen Kuchen abbekommen, waren da nicht dabei. Deswegen finde ich es bei ganz vielen dieser Begriffe Leistung, Freiheit und das ist eine lange Liste, da, wenn man da mal genauer hinguckt, merkt man, ach ja, Menschen, die diesen politischen Diskurs oft dominieren, verwenden diesen Begriff eigentlich ganz anders, als er jetzt aus einer, ich sag mal, humanistischen Perspektive oder demokratischen Perspektive auch eigentlich gemeint wäre.
Ja, die Diskussion der systemrelevanten Berufe, die ist eigentlich komplett vorbei. Ich glaube, ich habe schon lange nichts mehr drüber gehört, zumindest in einer größeren gesellschaftlichen Debatte. Ich glaube, diese Frage wirfst du auch im Buch so auf. Wir sollten uns eigentlich viel mehr fragen. Wieso ist es okay, dass ein Investmentbanker so verdammt viel mehr verdient als eine Reinigungskraft, als eine Pflegekraft und so weiter. Hast du das Gefühl, dass die Debatte in Deutschland demnächst wieder eine Chance hat?
Also ich meine, wann haben wir sie geführt? Als wir eine große Krise hatten und wirklich gemerkt haben, dass wir auf diese Jobs angewiesen sind. Jetzt ist die Krise gefühlt wieder vorbei und auf einmal ist die Diskussion auch wieder weg. Und ich glaube natürlich, dass wir die führen sollten, auch bevor jetzt wieder irgendeine große Krise kommt, die uns da mit der Nase drauf stößt. Aber ich glaube, was man sich halt klar machen muss, ist, unser System, mit dem wir gerade operieren, ist halt Finanzmarktkapitalismus. Das heißt, im Wesentlichen wird unsere Wirtschaft bestimmt durch den Finanzmarkt, also alle, die am Finanzmarkt aktiv sind, weil sie selber viel Geld haben oder da als Investoren oder in anderer Funktion auftreten, haben einfach, sitzen so nah quasi am Geld, dass sie dann auch viel verdienen und sehr gut bezahlt werden. Und alle, die da sehr weit von weg sind, werden halt entsprechend wenig bezahlt, weil sie in dieser Logik, dass es im Finanzmarktkapitalismus vor allem darum geht, Bruttoinlandsproduktwachstum zu erzeugen und so weiter. Ne, die, also wenn man da nicht da keinen Beitrag zu leistet, dann kriegt man auch kein gutes Gehalt. Und die Frage, was ist ein gesellschaftlicher Beitrag, ist ja aber eine komplett andere. Und die müssen oder können wir und sollten wir uns auch stellen, natürlich. Und also für mich ist das eine der großen Aufgaben, aber ehrlich gesagt eher in den nächsten Jahrzehnten. Dieser Finanzmarkt ist halt so mächtig und wichtig, den zu transformieren. Na, das ist eine Riesenaufgabe, aber da müssen wir ran.
Ja, und was hast du allgemein für ein Gefühl? Du hast auch als in deinen ersten Antworten hast du gesagt, du hast das Buch geschrieben und dann kam plötzlich Elon Musk. Hast du das Gefühl, du schaffst es auch mit Hilfe von anderen in Deutschland, da gerade eine Debatte mit anzustoßen bezüglich Ungleichheit und so weiter?
Also ich bin schon optimistisch. Ich finde, es ist jetzt wirklich eine ganz andere Diskussion als vor ein paar Jahren. Ich meine, dass dann im Wahlkampf auf einmal leider die Populisten wieder die völlig falschen Themen gesetzt haben, das ist echt, das hat mich auch überrascht. Aber jetzt mal unabhängig vom Wahlkampf würde ich schon sagen, dass diese Themen einfach viel mehr in der Diskussion sind als, sagen wir mal, vor 5 Jahren. Und es sind ja wirklich viele tolle Beiträge dazu und die werden auch immer mehr. Und also meine Erfahrung ist einfach, und ich hoffe, das kommt jetzt nicht als irgendwie arrogant oder so rüber, aber ich habe immer das Gefühl, wenn ich anfange zu kapieren, dass ein Thema wichtig ist, dann ist es so kurz vor Mainstream. Also es gibt Leute, die sich schon, also es gibt ja Leute, die über Ungleichheit schon seit 30 Jahren und wahrscheinlich auch noch viel länger reden. Ja. Ja. Und ich habe das auch erst vor ein paar Jahren kapiert und seitdem mich damit viel beschäftigt. Und meine Erfahrung war in der Vergangenheit, dass es dann oft so ist, dass viele, also nicht, weil die alle jetzt mir folgen oder auf mich hören, sondern weil einfach ich vielleicht irgendwie dann doch nicht zu den ganz frühen Pionieren gehöre, sondern es halt kapiere, bevor es dann die ganz große Masse checkt. Insofern habe ich schon Hoffnung, dass sich da was ändert.
Zur Bundestagswahl habe ich noch eine Nachfrage, und zwar bezüglich des starken Abschneidens der AfD. Insbesondere in den ostdeutschen Bundesländern wird das ja auch häufig darauf zurückgeführt, dass dort die sozialen und wirtschaftlichen Lagen schlechter sind als in den westdeutschen. Wäre es nicht total naheliegend gewesen, im Wahlkampf genau das Thema Ungleichheit dort zu platzieren? Beziehungsweise nochmal übergelagert gefragt, diese Frage stellst du auch immer wieder zentral in deinem Buch. Warum nehmen die Menschen in Deutschland diese starke, ungleiche Verteilung von Vermögen hin und gehen nicht auf die Straße? Du sagst selbst im Buch, das ist die Frage, die dich diesbezüglich mit am meisten bewegt. Hast du denn ein paar Antworten in diesem Puzzle gefunden?
Also ich habe zumindest auch diese Fragen, und ich kann ja mal so ein paar Sachen teilen, über die ich nachdenke. Also ich finde schon, das habe ich auch im Buch beschrieben, ich glaube, dass den meisten Menschen nicht klar ist, wie sehr nach der Wiedervereinigung in Deutschland auch wirklich ostdeutsches Vermögen dann zu denen umverteilt wurde, die vorher im Westen schon viel hatten. Also dass wir da eigentlich jetzt Firmenbesitz, aber auch landwirtschaftlichen Besitz, Immobilienbesitz, da ist einfach ganz viel, also finde ich, falsch gemacht worden, und brauchen wir uns auch nicht wundern, dass, also ich finde es immer wichtig dazu zu sagen, ich habe kein Verständnis dafür, dass jemand eine rechtsextreme Partei wählt, aber ich habe schon Verständnis dafür, dass Menschen frustriert sind oder auch den Versprechen der Demokratie misstrauen, wenn sie selber sehen, dass es für sie jetzt nicht so gut funktioniert. Genau, dann eine rechtsextreme Partei zu wählen, finde ich, ist wirklich keine gute Lösung für dieses Problem. Und was mir aber auffällt, jetzt vielleicht 2 Sachen. Generell im politischen Diskurs habe ich den Eindruck, dass halt sehr viel, also dass der politische Diskurs sich für viele Menschen darauf beschränkt, dass Sachen immer in einem Satz erklärbar sein müssen. Wenn du mit einer Erklärung ankommst, die ein bisschen komplizierter ist, die 2 Minuten oder auch nur 3 Sätze zum Erklären dauert, ist es schwieriger, als wenn du einfach sagen kannst, die Migranten sind schuld. Oder wie Markus Söder immer sagt, Erbschaftssteuer muss weg, weil das Häuschen der Oma sonst wegbesteuert wird. Also diese ganz einfachen Behauptungen, oder Habeck hat keine Wirtschaftskompetenz, also völlig so bescheuerte Einsatzbehauptungen, und die funktionieren irgendwie am besten leider, und das ist halt das Zeitalter des Populismus. Und also wie ich mir das teilweise erkläre, ist die Veränderung der Medienwelt. Also es war ja schon, als moderne Demokratien errichtet wurden, glaube ich, klar, wir brauchen, also Demokratie braucht auch eine journalistische Medienwelt, also eine, quasi diese vierte Macht in der Demokratie, die dafür sorgt, dass die Bevölkerung mit seriösen Informationen versorgt werden und nicht nur mit Propaganda und Desinformation, wie zum Beispiel zur Zeit des Dritten Reichs und in der vorherigen Zeit. So, und was jetzt in den letzten 30 Jahren passiert ist, ist ja eine totale demokratische Dystopie, dass die Medien- und Informationsmacht weggegangen ist von in Deutschland zumindest öffentlich-rechtlichen und privaten, überwiegend seriösen journalistischen Medien hin zu Social-Media-Monopolisten und anderen Plattformen, die überwiegend einzelnen Milliardären gehören oder sogar teilweise noch unter staatlichen Einfluss sind. Also das ist ja eine ganz massive Verschiebung dieser Informationslandschaft hin zu was eigentlich auch nicht in der Demokratie funktionieren kann. Das heißt, ich erkläre mir diesen Shift auch in der Politik zu Populismus damit, dass die Medienwelt einfach nicht mehr gut genug funktioniert und dass wir da auch ran müssen, um das wieder zu korrigieren.
Ja, das stimme ich dir komplett zu. Da hast du definitiv einen Punkt. Lass uns doch mal zu einem weiteren großen Kapitel in deinem Buch springen, und zwar dem Zusammenhang von toxischem Reichtum und der Klimakrise. Du hast Zahlen in deinem Buch, die letztlich sagen, das reichste Prozent der Menschheit verursacht mehr als doppelt so viele Emissionen wie die ärmere Hälfte der Weltbevölkerung. Gucken wir auf Deutschland, da hast du folgende Zahlen mit im Buch. Eine Person aus dem reichsten Prozent in Deutschland, kannst du ungefähr beziffern, wie viel Vermögen das ist?
Ja, in Deutschland bist du so, ich glaube, bei 1,5 Millionen Euro ungefähr bist du schon Teil des reichsten Prozent.
Die verursachen durchschnittlich 83,3 Tonnen CO2 pro Jahr, während eine Person aus der ärmeren Hälfte 5,4 Tonnen CO2 ausstößt. Und um das vielleicht einzuordnen, wenn wir klimaneutral sein wollen, 2045, dann sollte jede Person ungefähr eine Tonne ausstoßen, ne? Warum ist das so? Das hat zunächst, das beschreibst du auch, mit dem dekadenten Lebensstil mit den von Milliardären und Co. zu tun, also Luxusjachten, Privatjets und so weiter. Ich finde das fast selbsterklärend, das Thema, deshalb würde ich zum nächsten springen. Es geht nicht nur um den Lebensstil, es geht letztlich auch darum, wo haben die extrem reichen Menschen ihr Geld drin stecken.
Genau, da wird es dann ja wirklich interessant. Und das ist ja auch, finde ich, so eine Verschiebung der Diskussion, die langsam passiert. Es wurde uns ja sehr lange eingeredet, dass wir als Durchschnittskonsumentinnen das Problem wären bei Klimakatastrophe und so weiter. Und irgendwann merkt man aber so, ach Mensch, klar können wir so kleine Konsumentscheidungen treffen, um was anders zu machen. Und natürlich ist das auch nicht unwichtig. Aber wenn du per Erbschaft eine Firma wie BMW geschenkt bekommst oder Anteile daran, hast du natürlich einen ganz anderen Hebel, was für die Klimatransition in Deutschland zu tun und dafür zu sorgen, dass unsere Emissionen nach unten gehen. Und was natürlich, wenn man sich die Vermögensportfolios der reichsten Menschen oder der reicheren Menschen anschaut, dann merkt man, dass die natürlich unterm Strich einen wahnsinnig hohen negativen Impact haben, weil dass sie wahnsinnig hohe Emissionen verursachen. Es wird halt oft Geld so angelegt, dass es sich möglichst schnell vermehrt. Das heißt, gerne auch in fossile Geschäftsmodelle, das sind halt die, also extraktive Geschäftsmodelle, die irgendwas ausbeuten, haben natürlich immer die besten Renditen, na, weil man irgendwas ausbeutet, ohne was zurückzugeben. Und genau das führt dazu, dass der Fußabdruck von Menschen, die wirklich sehr reich sind, ist ja unvorstellbar. Also irgendjemand meinte kürzlich, dass ein Milliardär in 90 Minuten die Emissionen von einem ganzen Menschenleben hat, glaube ich, oder sowas in der Art. Das ist wirklich unvorstellbar.
Da hake ich vielleicht doch nochmal ein. Es hört sich ja schon so an, als könnte man sagen, die Klimakrise können wir letztlich als Verteilungsproblem komplett lösen. Liebe Milliardäre, hört auf. Ich meine, will das jetzt gar nicht negieren und sagen, lasst uns über Privatjets reden, lasst uns über Luxusjachten reden. Da kann man durchaus diskutieren, was da legitim ist und was nicht und wie man das vielleicht in eine sinnvolle, in Anführungszeichen, Richtung bringt. Aber gewonnen hätten wir in Sachen der Klimakrise ja auch nicht, wenn wir sagen würden, liebe Milliardäre, hört auf mit dem, was ihr tut und zieht euer Geld ab. Ich sag mal, wenn die Mehrheit der Bevölkerung weiter munter Fleisch isst, bis zum geht nicht mehr und SUV fährt, haben wir immer noch ein Problem. Oder wie blickst du drauf?
Naja, ich gucke da so drauf, Also wir sind eine Gesellschaft, die unfassbar viel Privatvermögen hat. In Deutschland sind es ja ungefähr 20 Billionen Euro, also fünfmal ein ganzes Bruttoinlandsprodukt als Privatvermögen. Wir leben in einer Welt mit riesigen Problemen und all diese Probleme lassen sich mit Geld lösen. Das heißt, am Ende wäre es relativ einfach, alle Riesenprobleme, die gerade total unlösbar erscheinen, zu lösen, indem man halt Geld von dort, wo es Schäden verursacht, dahin schiebt, wo es Probleme lösen kann. Ja, und manche Probleme lassen sich nur lösen, indem man Geld reinsteckt und man kriegt dann kein Geld zurück. Ja, das ist dann, also das ist das eine. Und in anderen Fällen geht es vielleicht darum, jetzt zum Beispiel Investitionen aus klimaschädlichen Bereichen in Klimatransition zu schieben. Das ist dann eine Investition, die vielleicht erstmal eine schlechte Rendite hat, die vielleicht langfristig aber gar nicht schlechter ist für denjenigen, der das Geld da reinschiebt. Das heißt, es geht jetzt auch nicht darum, dass Leute ihr ganzes Geld irgendwie hergeben müssen und Renaturierung finanzieren müssen damit. Es ist sicherlich teilweise auch. Und natürlich, wenn wir sagen, Ungleichheit ist eins der, also es ist meine Überzeugung, Ungleichheit ist eins der größten Probleme und auch eins, das ein Problem des anderen Problems zugrunde liegt. Wenn wir das lösen wollen, müssen wir natürlich auch über Umverteilung oder Rückverteilung, finde ich eigentlich auch besser, denn dieses Vermögen stammt ja aus der Gesellschaft und wird dann halt von Einzelnen gehortet und für sich beansprucht, aber es kommt letztlich aus der Gesellschaft, in die es auch wieder dann zumindest in Teilen zurückverteilt werden sollte.
Nochmal kurz eine Einordnung zum Punkt vorher, als wir über Privatjets und Luxusjachten gesprochen haben und dann über das reichste Prozent, zu dem man, wie du sagtest, mit 1,5 Millionen Vermögen gehört. Dir geht es im Buch ja trotzdem nicht darum zu sagen, diese Leute können ihr Eigenheim nicht, sollen das nicht vernünftig vererben. Das ist nicht der Reichtum, der toxisch ist, ne? Ab wann geht denn der toxische Reichtum los?
Genau, das ist nochmal ein wichtiger Punkt. Also jetzt zum Beispiel bei der Diskussion um die Erbschaftssteuer, wie die verändert werden sollte, kann man ja über sehr hohe Freibeträge sprechen. Also dass irgendwie völlig klar ist, jetzt zum Beispiel könnte man sagen, jeder Mensch kann im Laufe seines Lebens bis zu 1 Million erben, ohne Steuern zu bezahlen. Man kann vielleicht auch noch ein Häuschen zusätzlich, eine Immobilie erben. Also da kann man sogar relativ weit nach oben gehen. Momentan ist es bei der Erbschaftssteuer aber zum Beispiel so, dass vor allem die Vermögen komplett ausgenommen werden, also keine Steuern bezahlen, die halt sehr groß sind. Das heißt, da reden wir über Vermögen im mindestens mal zweistelligen Millionenbereich oder Menschen erben dann Hunderte oder sogar Milliarden von Euro. Die zahlen dann oft gar keine Steuern auf diese Erbschaft und das ist natürlich, das darf nicht so sein. Also
Ja.
warum zahlt jemand, der 3 Wohnungen erbt, Erbschaftssteuer und jemand, der 300 Wohnungen erbt, aber nicht? Das muss korrigiert werden. Und genau, also mir geht es überhaupt nicht darum, dass jetzt Vermögen was Schlechtes ist. Es geht halt um diese Frage, was ist genug, wann wird es zu viel? Und also diese Frage, was ist toxischer Reichtum, da geht es auch eher um diese strukturelle Sicht. Also ne, mir geht es auch nicht darum, jetzt einzelne Vermögende oder Reiche zu bashen, außer sie sind halt so wie Elon Musk, dass sie offensichtlich versuchen, irgendwie einen Riesenschaden für uns alle zu verursachen. Aber insgesamt geht es mir um diese strukturelle Diskussion, halt zu sagen, hey, wir brauchen einen Konsens, dass ein so extremes Maß an Ungleichheit wie in Deutschland, dass ein paar tausend Familien 20% von allen besitzen, dass das einfach nicht funktionieren kann, dass wir daran was ändern müssen. Und wir ändern das ja auch nicht, indem wir jetzt über Enteignung oder Sozialismus sprechen, sondern wir ändern das, indem wir Steuergesetze, die wir eh haben, so anpassen, dass Menschen, die von ihrer Arbeit leben, entlastet werden und Menschen, die aus Erbschaft und Vermögen leben, bisschen höher besteuert werden als aktuell.
Ein anderes Steuersystem, eine Neuerung des Steuersystems als eine Lösung benannt. Was hast du für weitere Lösungen im Petto für dieses echt große Problem?
Also ich bin selber auf der Unternehmensseite, ich bin ja selber immer noch Unternehmer und werde das auch bleiben, bin wirklich ein sehr großer Verfechter des Verantwortungseigentums oder generell der Frage, wie kann man Organisationen, Unternehmen so im Eigentum so strukturieren, dass es keine Milliardäre mehr braucht, um diese zu führen. Weil das ist ja oft so ein Argument, ach, wenn wir die Milliardäre stärker besteuern, dann haben angeblich Unternehmen einen Schaden, was übrigens auch so ein Märchen ist. Das kann niemand plausibel erklären, warum das so sein sollte, aber es klingt erstmal plausibel. Und Unternehmen Verantwortungseigentum zum Beispiel gibt es ja auch mit Bosch und Zeiss, welche dieses schon sehr lange praktizieren, können sich prima selbst gehören als Firmen, ohne dass es jetzt irgendwo einen Milliardär oder Milliardärserben braucht, die das Unternehmen besitzen. Das finde ich wirklich einen wahnsinnig wichtigen Baustein. Und dass die Lobby der Milliardärserben da so vehement dagegen kämpft, zeigt mir auch, dass es ein richtiger Weg ist, also dass da was dran sein muss. Ja, weil da gibt es sehr starken Widerstand, gerade aus der Lobby der Milliardärserben. Ein anderer Baustein, den ich sehr wichtig finde, ist sowas wie Grunderbe. Also, dass wir zum Beispiel, dass wir jetzt nicht nur sagen, hey, wir müssen bei der Erbschaft Steuer ran und sagen, es kann nicht sein, dass jemand Milliarden erbt und keine Steuern bezahlt, sondern wir sollten auch daran zu sagen, krass, irgendwie ein Riesenteil, die Hälfte oder mehr der Bevölkerung erbt gar nichts oder Schulden. Das ist ja auch so, dass es einen Riesenunterschied macht, was die Startchancen angeht, ob du jetzt, ich sag mal, eine Immobilie oder ein paar hunderttausend Euro erbst oder eben 0 Euro. Das ist in unserer heutigen Welt ja ein Riesenunterschied. Und Grunderbe ist ja so eine Idee, dass jeder Erwachsene ein Startkapital bekommt von 50, 100.000 Euro. Die Höhe kann man sich jetzt streiten, um eine Immobilie anzufinanzieren oder eine Unternehmung zu gründen, in die Bildung zu investieren. Da gibt es ja viele Möglichkeiten und ich glaube, das wäre auch ein wichtiger Baustein. Und sorry, wenn ich so lange antworte, aber du hast nach Lösungen gefragt. Da gibt es natürlich viele. Generell, ja. Also auch zum Thema Grunderbe, natürlich finde ich, dass wir auch als so reiche Gesellschaft uns so viel Armut leisten, ist einfach, das darf nicht sein. Also wir müssen über ein Bürgerinnengeld oder wie auch immer wir es nennen, dafür sorgen, dass alle Menschen in der Gesellschaft in Würde leben können und auch sich ihre Potenziale einbringen können, weil das tun wir aktuell nicht. Wir verlieren ja ganz viele Menschen, die dann auch wiederum nichts zur Wirtschaft und zur Entwicklung des Landes beitragen können.
Das benennst du, das haben wir vorher gar nicht angesprochen, als wir tiefer im Thema waren. Du benennst das im Buch, wir sind ja eine der reichsten Volkswirtschaften. Und trotzdem, vielleicht ist das trotzdem auch falsch, aber diese Vermögensverteilung in Deutschland ist schon außergewöhnlich. Das haben wir so noch gar nicht benannt. Also es ist nicht so, dass es unendlich viele Länder gibt oder viele, in denen das so ähnlich ist. Du hast im Buch dieses ganz schöne Beispiel der russischen Oligarchen, auf die man so ein bisschen diffamierend guckt und sagt, ach ja, guck mal, die auf ihrer Yacht. Ich würde sagen, in Deutschland... Das ist in Deutschland ein anderes Argument. Das zeigt sich ein bisschen anders als dieses Klischee, von dem ich gerade gesprochen habe. Aber unsere Verhältnisse nähern sich dem an.
Genau, wir sind, was die Vermögensungleichheit angeht, da sind wir wirklich in guter Gesellschaft mit so Ländern wie Saudi-Arabien und Südafrika. Also die sind, glaube ich, noch ein bisschen ungleich, aber wir sind da nicht so weit von weg, wie wir gerne denken. Also wir sind einfach extrem ungleich. Russland ist auch noch ein bisschen ungleicher. Aber auch nicht so wahnsinnig viel anders. Die USA sind ein bisschen ungleicher als wir, aber da sehen wir ja auch, also wie hässlich und krass das dann auch aussehen kann. Und in den USA ist es, glaube ich, so, bei uns besitzt die Hälfte der Bevölkerung halt 3% und in den USA 1% oder so. Also der Unterschied ist da, aber nicht unendlich groß. Und nur weil in Deutschland in Deutschland ist der Unterschied zu den USA, dass die meisten sehr, sehr reichen Menschen Erben sind. In den USA, alle, die wir jetzt kennen, die ganzen Tech-Milliardäre, die sind alle sicherlich nicht arm geboren, aber dann doch eher zu Lebzeiten reich geworden. Und bei uns sind das fast alles Erben. Und die sind es gewohnt, sehr im Hintergrund zu bleiben. Also wir kennen die meisten davon gar nicht. Auf den Listen stehen auch gar nicht alle drauf. Die reichste Familie Deutschlands wehrt sich dagegen, auf irgendwelchen Listen genannt zu werden. Und das ist natürlich auch, also das macht es nicht besser, wenn wir unsere eigenen Oligarchen nicht kennen, solange die so reich sind und so viel Macht haben und diese Macht ja auch nutzen, könnte man sogar sagen, es ist vielleicht sogar gefährlicher, wenn man gar nicht mitbekommt, was da eigentlich passiert.
Ich finde dieses Kapitel, wo es auch um Transparenz geht, besonders lesenswert. In deinem Buch nochmal eine Rückfrage, gibt es denn Länder, die uns in Sachen Steuersystem als Vorbild dienen können, die das besser machen?
Also es gibt überall natürlich Aspekte, die man sich abgucken kann. Und das deutsche Steuersystem ist jetzt, glaube ich, auch nicht das Schlechteste. Was nur passiert ist, ist, dass eben zum Beispiel bei der Erbschaftssteuer in den letzten Jahrzehnten die Lobby der Milliardärserben einfach sehr viele Ausnahmeregelungen für sich reinverhandelt hat, die sehr zu ihrem Wohle und zu Lasten des Rests der Gesellschaft sind. Also da müssen einfach ein paar Sachen wieder zurückgedreht werden. Und Deutschland hat zum Beispiel, was viele nicht wissen, eine Wegzugbesteuerung. Also dieses Argument, die Reichen hauen dann einfach ab ins Ausland und zahlen keine Steuern mehr, ist eigentlich Blödsinn, weil die in der Regel dann beim Wegzug 30% besteuert werden an der Grenze. Das, glaube ich, gilt anderen Ländern als Vorbild. Die USA haben eine Sache, die für uns natürlich auch toll wäre, dass wenn Bürger dann doch wegziehen und woanders Steuern zahlen, müssen sie ihr ganzes Leben lang weiter in den USA bezahlen, außer sie zahlen in den neuen Landen einen vergleichbar hohen Steuersatz. Also das wäre für Deutschland meiner Meinung nach sinnvoll, um auch weiter Steuerflucht noch zu vermeiden, auch wenn da schon viel für getan wurde. Genau, und so kann man sich jetzt, glaube ich, in vielen Ländern umgucken. Man findet überall, also die Schweiz zum Beispiel hat eine Vermögensteuer, die wir ja momentan nicht haben. Alle denken immer, Schweiz Steuerparadies, die hat eine Vermögensteuer, Deutschland hat keine. Na, also da kann man sich bei vielen anderen Ländern, könnte man sich Scheiben abschneiden.
ich versuche in diesem Podcast auch immer ein bisschen Material rauszuholen, ein bisschen Tipps für Leute, die sich gerne selbst für die jeweiligen Themen engagieren wollen. Was würdest du sagen, wenn ich mich für das Thema bzw. gegen Ungleichheit, für mehr Gleichheit einsetzen möchte? Was kann ich tun? Gibt's Organisationen, an denen ich mich anschließen kann? Oder kann ich sogar was in meinem Wirken im Alltag tun?
Absolut. Also Menschen, die vermögend sind, können sich gerne TaxMeNow anschließen. Und das ist nicht als exklusiver Club gedacht, aber TaxMeNow, wo ich auch aktiv bin, ist eine Organisation, in der vermögende Menschen ihre Position nutzen, um sich für ein faireres Steuersystem einzusetzen. Das heißt, wer da Interesse dran hat, kann sich gerne bei mir oder direkt bei TaxMeNow melden. Und ich glaube, ansonsten haben wirklich alle die Möglichkeit, auf ihre VolksvertreterInnen einzuwirken, weil es ist gerade, also es ist noch nicht in der Politik angekommen, dieses Thema. Wir alle haben Leute im Bundestag sitzen, die uns vertreten sollen, und die müssen einfach mehr darauf hingewiesen werden, dass sie sich für diese Themen einsetzen. Denn was momentan passiert ist, dass wenn jemand im Bundestag sagt, ich setze mich für eine fairere Besteuerung ein, wer dann sofort kommt, ist der Lobbyist mit dem Unternehmensvertreter im Schlepptau und sagt, naja, wenn du das machst, dann machen wir dein Leben zur Hölle, dann verlegen wir Arbeitsplätze woanders hin und keiner wählt dich mehr. Das heißt, von der Seite wird Druck gemacht, aber wir müssen einfach das hinbekommen, dass aus der Zivilbevölkerung mehr Druck entsteht. Und sonst vielleicht noch zwei Organisationen, die ich unterstütze und toll finde, ist das Netzwerk Steuergerechtigkeit und die Bürgerbewegung Finanzwende, die beide ganz tolle Arbeit machen in dem Bereich.
Danke für die Tipps, hört sich gut an. Ich habe noch eine Frage zum Abschluss, Sebastian. Die kommt ein bisschen mit Augenzwinkern, und zwar: Was würdest du tun, wenn du plötzlich 100 Millionen Euro auf deinem Konto hättest?
Ich werde die demnächst tatsächlich auch in einem Post ähnlich beantworten. Insofern gebe ich dir jetzt mal die gleiche Antwort. Da ist die Zahl allerdings 1 Milliarde, weil ich die in meinem Buch auch allen gestellt habe. Mhm. Also wenn ich Geld in dieser Größenordnung hätte, würde ich es wahrscheinlich komplett für Lobbyismus einsetzen.
Ja, weil positiv konnotiert, ne?
Genau, Lobbyismus ist ja erstmal neutral. Jeder denkt ja, man steht für die richtigen Themen und setzt sein Geld dann so ein, dass es irgendwie wirkt. So ist es, ja. Aber genau, ich glaube, dass in den letzten Jahren und Jahrzehnten natürlich sehr viel von der reichsten Lobby gemacht wurde. Da wurde Geld in die Hand genommen, um die Gesellschaft in eine Richtung zu entwickeln. Deswegen auch etwas augenzwinkernd geantwortet, würde ich wahrscheinlich so viel Geld komplett in Lobbyismus investieren, weil ich glaube, dass wir damit am schnellsten diese Sachen verändert bekommen.
Ja, ich danke dir, und ich finde, auch in dieser Antwort merkt man, mit welcher Ernsthaftigkeit und mit welchem Engagement du dieses Thema vorantreibst. Mir hat super Spaß gemacht, mit dir zu sprechen. Nicht nur Spaß, sondern ich habe auch einiges mitgenommen, genau wie aus deinem Buch. Und ich bin sicher, man wird noch mehr von der Debatte hören und man wird auch noch mehr von dir in dieser Debatte hören. Vielen Dank dir für das Gespräch.
Danke dir, hat Spaß gemacht.
Vielen Dank an alle Zuhörerinnen und Zuhörer. Schön, dass ihr bis zum Ende dabei geblieben seid. Abonniert uns, falls ihr das noch nicht getan habt, oder empfehlt uns weiter. Vielleicht habt ihr es gesehen, wir sind im komplett neuen Design. Gebt gerne Feedback in den jeweiligen Kommentarmöglichkeiten, ob euch das gefällt oder nicht. Und wenn ihr Vorschläge für spannende Gäste oder Gästinnen habt, lasst uns auch das gerne wissen. Wir haben auch eine Mailadresse: podcast@utopia.de. Macht's gut, bis zur nächsten Folge.